20 Jahre ist es nun her, dass im Frühjahr 1994 ein Massaker ungeahnten Ausmaßes Zentralafrika erschütterte, die internationale Staatengemeinschaft zum Eingreifen nötigte und die politische Landschaft im Zentrum Afrikas bis heute nachhaltig veränderte. Nachdem ein 4 Jahre dauernder Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und einer vom Nachbarstaat Uganda aus agierenden Rebellenarmee keine Entscheidung gebracht hatte, leitete das Militär Ruandas im April 1994 einen Völkermord an der vermeintlich oppositionellen Zivilbevölkerung ein. Ruandas Regierung in der Hauptstadt Kigali zog damit die ethnische Karte und erklärte den Kampf um die Macht in Kigali schlicht zum Krieg zwischen den Volksgruppen der regierenden Hutu und der rebellierenden Tutsi. Boubacar Boris Diop, ein Schriftsteller aus Senegal, erkennt darin aber auch eine Tradition aus der Kolonialvergangenheit. Einst ein Teil von Deutsch-Ostafrika kam Ruanda 1916 unter belgische Herrschaft, von der es 1962 unabhängig wurde.
1994 ist der 10. Massaker. Donc, ce sont les Belges qui ont trouvé une société et qui ont créé les cartes d'identité ethnique.
Es waren die Belgier, die die ethnischen Personalausweise eingeführt haben. Die Hutu und die Tutsi lebten friedlich, mit gewissen Differenzen, aber friedlich bis zur Ankunft der Belgier. Die Belgier haben die einen gegen die anderen ausgespielt. Was man den Afrikanern vorwerfen könnte, wäre, dass sie sich so leicht haben manipulieren lassen. Aber die Kultur der Gewalt, dieser massiven Gewalt, kam von der belgischen Kolonisierung.
C'est d'avoir été si facile à manipuler. C'est ça le problème. Mais la culture de la violence, en tout cas la violence massive, elle est venue de l'Église catholique au Rwanda et de la colonisation belge.
Jedenfalls riefen 1994 Behörden und Gemeinden sowie der staatliche Radio Ruanda und auch ein Propagandasender die regierungstreue Bevölkerung zum Massenmord an den Tutsi auf. Soldaten und Zivilisten jagten mit militärischer Ausrüstung sowie mit Keulen und Macheten alles und jeden, der dem Stereotyp eines Tutsi entsprach: großgewachsen, schlank, gerade Nase. Ehemänner töteten ihre Frauen, Ehefrauen verrieten ihre Männer, Onkel mordeten ihre Nichten und Neffen, Nachbarn ihre Freunde. Als die dann doch siegreichen Tutsi-Rebellen, die Hutu-Armee und die mit ihnen fliehende Hutu-Bevölkerung über die Grenze in den Kongo gejagt hatten, setzten die Tutsi-Rebellen ihnen bis in die Flüchtlingslager etwa nach Goma nach und massakrierten ihrerseits, was dem Klischee eines Hutu entsprach: klein, gedrungen, flache Nase. Heute erinnern in Ruanda mehrere Gedenkstätten an diesen Genozid. Die lange unentschiedene Haltung der Vereinten Nationen im Ruanda-Konflikt und das Festhalten Frankreichs am Bündnispartner der früheren Hutu-Regierung führten dazu, dass sich Ruanda unter seiner neuen politischen Führung von Paris distanzierte und vor 6 Jahren Englisch statt Französisch zur Amtssprache erklärte. Viele Historiker haben über diesen Völkermord in Ruanda und seine weltpolitischen Konsequenzen geschrieben, und bereits 1998 gab es dazu ein ganz besonderes literarisches Projekt. Der aus dem Tschad stammende Journalist Nokiche Danum initiierte damals als künstlerischer Leiter des Festivals Fest Afrika im französischen Lille eine Schriftstellerreise nach Ruanda zu den Städten des Grauens. 10 überwiegend französischsprachige afrikanische Autorinnen und Autoren nahmen an diesem Projekt Ruanda – Schreiben als Pflicht zu erinnern teil. In den beiden folgenden Jahren publizierten sie ihre dabei entstandenen Erzählungen, Romane, Gedichte und Essays. Nur der einzige englischsprachige Projektteilnehmer, Major Wangi aus Kenia, brauchte bis 2007, um seinen Roman fertigzustellen. Als dieser dann 2 Jahre später unter dem Titel Big Chiefs auch auf Deutsch erschien, stellte sich Wangis Roman als Parabel über die Strukturen von Machtmissbrauch dar. Die Ereignisse in Ruanda selbst waren als Anlass des Schreibens nur indirekt erkennbar.
Er hatte einer Bande handverlesener, machtbesoffener, politisch korrekter Verfassungsrichter vorgestanden, die die Verfassung verstümmelt und zurechtgestutzt hatten, damit die Despoten bis in alle Ewigkeit an der Macht bleiben konnten und damit Millionen Landsleute dazu verdammt, in historischer Bedeutungslosigkeit zu versinken. Auch er hatte im Hof der verfaulenden Rosen und des vermodernden Lavendels gefeiert, hatte mit den skrupellosen Mächtigen gemeinsame Sache gemacht und in Geld und Einfluss gebadet.
Dass der Schriftsteller Wangi 9 Jahre brauchte, um seinen Roman Big Chiefs fertigzustellen, hat damit zu tun, dass sich das schwierige Thema unter dem Eindruck der damals noch so präsenten Ereignisse literarisch nur schwer fassen ließ. Der aus Dschibuti stammende Autor Abdurrahman Waberi, auch er ein Teilnehmer des Schriftstellerprojekts, schildert seine eigene anfängliche Unfähigkeit, eine Sprache für die Darstellung des Schreckens zu finden.
C'est à peu près 1 million de morts en 100 jours et tout ça fait que on est dans une espèce de échelle inhumaine.
Angesichts von etwa 1 Million Toter fragt man sich, wie man das in Worte fassen kann. Das ist so, als wäre man ein kleiner Junge und sollte den Kilimanjaro besteigen. Und wenn man dann auf diesen 1000 Hügeln Ruandas war, konnte man das nicht einfach so hinter sich lassen. Man kann nicht einfach sagen, ich war da, ich habe mir das angesehen, war Tourist, habe Fotos gemacht, bin zurückgekehrt. Keine Rede davon. Aber zugleich konnte man angesichts dessen nicht schweigen. Diese Zwiespältigkeit dauerte eine Weile. Und auch nur ein einziges Wort über Ruanda zu schreiben, war fast schon eine unmögliche Vorstellung.
Ich bin für den Tourismus gegangen. Und die einzigen Worte, die schreiben für Ruanda, sind schon eine Impostur.
2008 erschien dann Waberis Textcollage auch auf Deutsch unter dem Titel Schädelernte. Doch war es Waberi nicht gelungen, einen zusammenhängenden Text zu verfassen. Wie deutschen Autoren in der Nachkriegszeit, so fehlten auch ihm die großen Worte, weil sie das Grauen gar nicht ausdrücken konnten und nur zu verharmlosen drohten. Waberi schätzte seine literarischen Möglichkeiten sehr realistisch ein.
Ich pense que c'est ce que je disais tout de suite, ce qu'on peut écrire ne sera que de première approche, imparfaite, insuffisante.
Was man zurzeit dazu schreiben kann, kann höchstens eine erste Annäherung sein. Unvollkommen, nicht ausreichend. Ein erster Versuch, der vielleicht dazu beitragen kann, die Schwierigkeiten abzutragen, die vom Schreiben darüber abhalten. Vielleicht nimmt sich dadurch morgen oder übermorgen oder in 10 Jahren ein Ruanda dessen an. Die Literatur gleicht Flüssen, die sich ineinander ergießen, bis ein Ruanda wirklich das Werk über den Völkermord schreiben kann.
Il faut savoir que la littérature, ce sont des rives qui s'ajoutent les unes aux autres. Et si ça peut éventuellement déclencher quelque chose chez un Rwandais qui puisse écrire l'œuvre qu'il pourra faire sur ces vrais génocides, ça ne pourra contribuer que cet événement qu'on attend.
Dennoch ist Waberis Text Schädelernte erschreckend deutlich, wenngleich er aus Berichten und Zitaten, aus Eindrücken, Beschreibungen und Reflexionen nur zusammengestückelt zu sein scheint.
Das Szenario ist immer dasselbe. Im Schluss an eine offizielle Bekanntmachung direkt vom Bürgermeister der Gemeinde oder über den staatlichen Rundfunk wird die Zivilbevölkerung in einem Verwaltungsgebäude, einer Schule oder einer Kirche versammelt. Dann wird sortiert. Man trennt die seit jeher Nachbarn waren, die zur selben Pfarrei gehören, die von Kindesbeinen an befreundet sind, die auf derselben Parzelle wohnen. Die Hutu werden gebeten, sich augenblicklich zu entfernen. Handgranaten werden freigebig in die zusammengeballte Menge geworfen. Man feuert mit automatischen Waffen. Man schreitet zum Großreinemachen im Haus Ruanda.
Der Organisator der Schriftstellreise Ruanda, Schreiben als Pflicht zu erinnern, Noki Chedanum, verfasste selbst ein dünnes Bändchen mit Poesie. Der aus Ruanda geflohene Soziologe Jean-Marie Rurangwa schrieb einen erklärenden Essay. Der ruandische Dramatiker Kulski Lamko verfasste einen Roman, in dem er sich der Realität in Ruanda nur in Form einer traumhaften Allegorie zu nähern vermochte. Auch die in der Elfenbeinküste geborene Poetin und Malerin Veronique Tachou wählte für ihr Buch, wie Waberi, eine gebrochene Textform aus Novelle und Chronik, ein subjektives Reisetagebuch.
Pour moi, je trouve que le journal de voyage, c'est un peu spécial, hein?
Ich für mich fand, dass ein Reisetagebuch etwas Besonderes ist. Man kann sich da nicht sicher sein, ob die Personen fiktional oder echt sind. Das ist bei einer dokumentarischen Arbeit anders. Bei einem Reisebericht weiß man, dass man etwas mit den Augen eines anderen sieht, sodass es teilweise subjektiv ist. Ich wollte meinen Text nach der Art eines Reisetagebuchs eröffnen, dem Leser erst einige Fakten liefern, statt ihn mit Fiktion zu überfordern. Ich wollte ihm eine Basis an Faktenwissen vermitteln, bevor er den fiktionalen Bereich betritt. Erst eine solide Grundlage schaffen, den Zusammenhang liefern, um dann in die Fiktion einzutauchen.
Certains faits avant d'aborder la fiction pure.
Tachos Buch erschien in Deutschland unter dem Titel Der Schatten Gottes und der Untertitel Reise ans Ende Ruandas spielt auf den berühmten Kriegselendroman von Louis Ferdinand Céline an, Reise ans Ende der Nacht. Auch in Tachos Buch blickt man als Leser in ungeahnte Abgründe der menschlichen Zivilisation.
Das Dach ist durchlöchert, zerschlagenes Wellblech gibt den Blick auf den Himmel frei. Eine einsame Jungfrau steht noch aufrecht zwischen Trümmern und umgestürzten Bänken. Es ist kühl. Die hohe Decke lässt Raum für etwas Luftbewegung. Es wird flüsternd gesprochen. Unter einem Kirchenfenster, dessen obere Hälfte heil geblieben ist, tanzen farbige Lichter. Christus segnet sein Volk, Jesus zwischen zwei Aposteln. Der Altar ist mit einem Fresko geschmückt, das letzte Abendmahl, Jesu mit seinen Jüngern. Die Überlebenden haben unterirdische Räume gebaut, wo sie die Skelette und sonstigen Überreste in Regalen stapelten. 48 Kellerräume hier, 64 dort. Alles ist ungeordnet, kein Name, keine Inschrift. Draußen brennt die Sonne heiß, im Innern ist es düster, es gibt kein elektrisches Licht. In den Regalen Schädel, Spinnweben und Staub. Immer wieder Staub. Über allem der kalte Hauch erstarrter Zeit.
Im Jahr 2000 wurden die bis dahin erschienenen Bücher der Teilnehmer der Schriftstellerreise in Ruandas Hauptstadt Kigali vorgestellt. Darunter befand sich auch der 2010 ins Deutsche übersetzte Roman Murambi, das Buch der Gebeine des Senegalesen Boubacar Boris Diop. Ebenfalls darunter waren ein Roman des Autors Tiano Monenembo aus Guinea, ein Roman der Soziologin und Autorin Monique Ilboudo aus Burkina Faso, sowie ein Zeitzeugenbericht des Ruanders Venuste Kayimahe. Der hatte überdies einen Dokumentarfilm gedreht. Und noch eine Reihe weiterer literarischer Werke erschienen, die jedoch überwiegend im Persönlichen oder im Facettenhaften verharrten. Auch ein deutscher Schriftsteller, Hans-Christoph Buch, lieferte, unabhängig von der Schriftstellerreise, mit Kain und Abel in Afrika weniger einen Roman als eine dokumentarische Reportage. Hans-Christoph Buch betonte das im Nachwort zu seinem Roman selbst.
Der vorliegende Roman ist unter all meinen Büchern dasjenige, das mir am schwersten gefallen ist. Nicht nur, weil mich das Schreiben belastete. Die dem Schreiben vorausgegangenen traumatischen Erlebnisse verfolgten mich bis in meine Tagträume und Albträume hinein.
Der ugandischen Autorin Gurete Kyomohendo erging es kaum anders. Sie widmete sich in ihrem Roman Secrets No More dem Schicksal der Flüchtlinge, die aus Ruanda in ihr Land strömten. Warum sie nicht über den Genozid direkt schrieb, dazu sagt sie:
Es ist schwierig, darüber zu schreiben. Es ist eine Tragödie, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Während des Holocaust war ich noch nicht geboren und der Völkermord in Ruanda war die erste menschliche Tragödie dieses Ausmaßes, die ich erlebte. Die Art, wie Menschen getötet wurden, durch ihre Verwandten, durch ihre Kinder oder ihre Eheleute, und das alles geplant, ohne dass jemand half oder eingriff, um die Opfer zu schützen. Es ist schwierig, das zu verstehen. Es war auch deshalb schwierig für mich, darüber zu schreiben, weil ich mir selbst sagen musste, dass mir niemand, wenn ich die Fakten beschriebe, glauben würde. Ich selbst fand das, was ich in Ruanda sah, als ich dort war, unglaublich, unfassbar. Also hätte ich etwas Fiktion beimischen müssen, aber dabei hätte ich mich schuldig gefühlt. Ich sagte mir, dass es nicht richtig ist, diese Tragödie zu fiktionalisieren. Es war daher sehr schwierig für mich, darüber zu schreiben.
Bemerkenswerterweise bezog der Senegalese Boubacar Boris Diop für seinen Roman Murambi, das Buch der Gebeine, eine gegenteilige Position.
Ich bezeichne Murambi als Roman Vérité, weil all das, worüber er berichtet, wahr ist. Aber es war mir wichtig, dass das Buch als Roman gelesen würde. Der Genozid ist das eine. Man tötet die Leute. Sie haben keine Namen, kein Gesicht, keine Vergangenheit. Aber im Roman gibt man diesen Leuten ein bisschen Leben. Man gibt jeder Figur einen Namen, eine Identität. Und die Personen werden zu realen Lebewesen. Ich glaube, es gibt nichts dergleichen wie einen Roman, um ein Porträt des Genozids liefern zu können. Ein Genozid ist der Versuch, etwas verschwinden zu lassen, während ein Roman der Versuch ist, etwas zu erschaffen.
De génocide. Parce qu'un génocide essaie de faire disparaître et un roman essaie de faire renaître.
Diesen unterschiedlichen Versuchen, Worte für das Unsagbare zu finden, widmete der Münchner Literaturwissenschaftler Robert Stockhammer eine eigene Studie. In seiner Untersuchung Ruanda über einen anderen Genozid schreiben, analysierte er dieses sprachliche Unvermögen unter dem Eindruck eines grauenvollen Völkermords. Dennoch strahlte die erste literarische Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda weltweit aus. Hatte man in Kigali 1994 nach dem Ende des Genozids in der Frage der gerichtlichen Klärung der Kriegsverbrechen als Vorbild auf Deutschland und die Nürnberger Prozesse geblickt, so schaute nach 1994 die Republik Südafrika auf Ruanda. Wie mit Völkermord juristisch umzugehen sei, lautete die Frage nicht nur in Kigali, sondern auch in Pretoria anlässlich der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission. Die südafrikanische Journalistin und Poetin Ankie Kroch reiste zur Vorstellung der Erinnerungsliteratur nach Kigali und zog erschrocken ein ernüchterndes Fazit für Südafrika.
But when I arrived, the, you know, it's like on such a scale that actually you.
Als ich dort ankam, wurde mir erst das wahre Ausmaß des Schreckens bewusst. Was soll man da sagen? Es ist enorm. Die Leute dort sehnen sich so sehr nach Gerechtigkeit. Aber mir wurde klar, dass diese Gerechtigkeit nur eine Gerechtigkeit zugunsten der Reichen ist. Nun, sie werden alle miteinander leben müssen.
Erst als der nigerianische Priester und Schriftsteller Uwem Akpan 2006 seine Erzählung »Sag, dass du eine von ihnen bist« veröffentlichte, konnten Leser ahnen, wie erschütternd ein ganzer Roman zu diesem grauenvollen Geschehen sein dürfte.
Maman streckt sich auf dem Boden aus, als wollte sie gähnen. Ihre Füße zucken, die Brust hebt sich und verharrt, als hielte sie den Atem an. Überall ist Blut, auch auf den Umstehenden. Es fließt in Mamans Augen. Sie schaut uns durch das Blut an. Sie sieht, wie Papa zum Zauberer wird, sieht, wie seine Leute ihm Schlimmes sagen. Das Blut überschwemmt ihre Lider und Maman weint rote Tränen. Meine Blase gibt nach, Pipi rinnt mir an den Beinen entlang ins Blut. Das Blut ist stärker, umspült meine Füße. Langsam schlägt Papa die Augen wieder auf. Er atmet tief und gleichmäßig, bückt sich und schließt Mamans Lider mit zitternder Hand. »Lässt du Tutsi leben«, sagen sie ihm, »bist du ein toter Mann.« Und dann gehen sie. Manche klopfen ihm auf den Rücken.
Lange Zeit war es offenbar nicht möglich, eine Sprache zu finden, die das Grauen des Völkermords in Ruanda erfassen kann. Umso bemerkenswerter ist es, dass dafür nun die Zeit gekommen zu sein scheint. Auch in Europa ist dazu ein Roman erschienen. Der Schweizer Dramatiker und Schriftsteller Lukas Bärfuß veröffentlichte 2008 den Roman 100 Tage, in dem er zweierlei nachgeht. Erstens der Frage, wie mit den Mitteln der Entwicklungshilfe die staatlichen Strukturen geschaffen und gestützt wurden, die die Organisation eines Völkermords überhaupt möglich machten. Und zweitens die Feststellung, dass damals beileibe nicht nur blindes Wüten herrschte, sondern ein systematisches Vorgehen mit dem Ziel des Massenmords.
Man kann manchmal in der europäischen Presse lesen über einen Konflikt in Afrika. Ausbruch ethnischer Gewalt ist häufig so eine Formel für die Schlagzeilen. Und das ist eigentlich nie ein Ausbruch. Es hat nichts zu tun mit irgendeinem Vulkan, der da unter der Oberfläche lauert und plötzlich irgendwie ausbricht. Und in aller Regel hat es auch nichts zu tun mit der Ethnie, sondern es sind politische Interessen. Völkermord ist in einer gewissen Logik eine Möglichkeit, seine politischen Interessen durchzusetzen. Und das war im Osmanischen Reich, beim Völkermord der Armenier, in Deutschland nicht anders als in Ruanda. Es bedarf einer sehr hohen Organisation, einer sehr hohen Rationalität, auch zur Durchführung dieses Unternehmens. Eine große Logistik, Man muss alles organisieren. Das heißt, es ist gar nicht möglich, dass man das alles nur im Affekt macht. Das braucht sehr viel Ratio.
Vor allem aber stechen in diesem Zusammenhang zwei Romane heraus, die soeben auf Deutsch erschienen sind und von Autoren aus Ruanda geschrieben wurden. Da ist einmal die Schriftstellerin Scholastique Mukasonga. Sie wurde 1956 geboren, 1973 nach Burundi vertrieben und ist 1992 nach Frankreich ausgewandert. Sie beschreibt in ihrem Roman »Die heilige Jungfrau vom Nil« die Jahre weit vor dem Völkermord von 1994, nämlich die Zeit Anfang der 1970er, als ebenfalls schon Hutu-Übergriffe auf Tutsi erfolgten. Damit zieht Mukasonga eine Linie der Unterdrückung, die bis zu dem Putsch der Hutu gegen die Tutsi-Monarchie Anfang der 60er Jahre zurückreicht. Mukasonga schildert das anhand einer Missionsschule für Mädchen, die der heiligen Jungfrau vom Nil gewidmet ist. Schließlich entspringt in den Hügeln Ruandas eine der Nilquellen und just dort steht im Roman eine Marienfigur. Zugleich erlaubt es das Motiv des Nil, alle die Thesen und Theorien zu referieren, denen zufolge die Tutsi Nachfahren hamitischer Völker seien, was ihre hellere Haut und ihre schmalere Nasen erklären würde. Mukasonga erzählt anschaulich und sachlich und sie erläutert, wie die Unterdrückung der Tutsi zur Staatsräson wurde. Sie erklärt derart auch die gesellschaftlichen Strukturen, die später dem Völkermord den Weg ebneten.
Und wenn es losgeht, sperren sie einfach die Straße. Dann kommst du nicht mal als alte Bäuerin verkleidet mit dem Pickup weg. Und in der Schule kannst du niemandem trauen. Die Mutteroberin wird sich in ihrem Büro einschließen, um nichts zu sehen. Die belgischen Lehrer machen einfach weiter Unterricht. Und auch wenn die Franzosen uns vielleicht ganz hübsch finden und deshalb nett zu uns sind, werden sie die Anweisungen ihrer Botschaft befolgen und sich aus allem raushalten. Wenn sich dann die Mörder auf uns stürzen, werden einige sagen, in Afrika war das schon immer so, da gibt es wildes Gemetzel, ohne dass man weiß warum. Und auch wenn sich einige in ihren Zimmern einschließen und weinen, werden ihre Tränen uns nicht retten.
Zugleich ruft Mukasongas Roman »Die heilige Jungfrau vom Nil« geradezu nach einer Erwiderung von, mit Verlaub, Hutu-Seite. Denn um den Prozess der Vernichtung besser verstehen zu können, müsste man auch wissen, was die Hutu immer wieder zu ihrem Aufbegehren gegen die Tutsi motivierte. Genau das beantwortet der Roman aber nicht. Gleichwohl zeigt »Die heilige Jungfrau vom Nil«, welche verheerenden Mythen völkischer Identität geschaffen wurden und wie schwierig es ist, darüber zu einem gemeinsamen Selbstverständnis, zu einer Versöhnung zu finden, noch jetzt, 20 Jahre nach dem Völkermord in den Hügeln Ruandas.
Reconciliation. Nous devons absolument retrouver.
Versöhnung. Wir müssen unbedingt die Mittel wiederfinden, wie wir zusammen leben können. Denn sonst wird es nie wieder ein vereintes Ruanda geben. Also schrieb ich aus der Distanz heraus auf der Suche nach dieser Idee der Versöhnung in Ruanda. Ich habe nicht nach den Schuldigen der Vergangenheit gesucht, bei weitem nicht. Ich habe so gut wie möglich versucht, so objektiv wie möglich zu sein.
Genau an dieser Stelle setzt der Roman das lärmende Schweigen des Ruandas Gilberga Torre ein. Es ist das literarisch formal bisher wohl ambitionierteste Buch über den Genozid. Obwohl der 1981 in Ruanda geborene Gatore als einziger dieser Autoren ein unmittelbarer Augenzeuge des Völkermords von 1994 ist, steht nicht das grauenhafte Geschehen im Vordergrund seines Romans. Stattdessen will sich die Hauptfigur seines Buchs in die Psyche eines Täters einfühlen. Diese Herangehensweise macht Gatores Roman »Das lärmende Schweigen« zu einem Unikat und löste bei seinem Erscheinen teilweise Entsetzen unter den Lesern aus. Wenn sein Roman schon nicht dokumentarisch sei, müsse er zumindest autobiografische Züge enthalten. Denn sonst könnte man so nicht über Völkermord schreiben, postulierte zum Erscheinen des Buchs 2008 in Frankreich ein Kritiker und spekulierte, Gatore sei der Sohn eines per Interpol gesuchten und in Frankreich identifizierten Aktivisten des Völkermords. Ob diese Gerüchte auf Wahrheit beruhen oder nicht, sie prägten, wenngleich sie nicht abschließend geklärt sind, die Rezeption von Gatores Roman. und sie veranlassen Gatorre zu einer Stellungnahme. Demnach verstehe er seinen Roman als Reflexion über den Völkermord, um aus dieser Distanz heraus das Sprechen über den Genozid zu ermöglichen. Ist also Isaro, die Ich-Erzählerin der Geschichte, möglicherweise ein alter Ego Gatorres und deshalb wie dieser auf der Suche nach den Beweggründen eines Massenmörders?
In Wahrheit hatte sie immer gewusst, was passiert war, aber sie wollte es sich von ihren Eltern erzählen lassen. Dieser Gedanke leuchtete in der Ordnung ihrer Erinnerungen eine Ecke aus, die in Staub und Dunkelheit lag. Verschwommene Bilder formten sich, die immer klarer wurden. Letztendlich hatte sie ihnen vorgeworfen, dass sie ihr nicht erzählt hatten, was geschehen war und was sie schon wusste.
Gatorre geht es in seinem Roman »Das lärmende Schweigen« um mehr als um eine ergreifende Handlung. So spielt der französische Originaltitel »Le passé devant soi«, also »Die Vergangenheit vor sich«, auf ein anderes Buch an. Romain Gary publizierte es 1975 unter dem Pseudonym Emile Achard mit dem Titel »La vie devant soi«, »Du hast das Leben noch vor dir«. Es ist die Geschichte eines Jungen, den sein Vater einer Jüdin, die Auschwitz überlebte, zur Erziehung anvertraute. Der von Gatorre gewählte Titel spielt damit auf literarischer Ebene auf die Thematik des Überlebens inmitten eines Holocaust an. Und damit stellt Gatorre die Frage nach Schuld, Mitläufertum und was hätte man selbst gemacht unter derlei Umständen. 1997, Gilbert Gatorre war 16 Jahre alt, kam seine Familie nach Frankreich. Gatorre machte wenig später sein Abitur und studierte zunächst politische Wissenschaften in Lille, in jener Stadt also, in der kurz zuvor das Projekt Ruanda Schreiben als Pflicht zu erinnern initiiert worden war. Nach seinem Diplom studierte Gatorre in Paris noch Wirtschaftswissenschaften und begann, in der Finanzabteilung einer großen Marketing- und Werbeagentur zu arbeiten. Danach zog sich Gatorre, so heißt es, für ein Vierteljahr in französische Klöster zurück und schrieb dort seinen Roman »Das lärmende Schweigen«. Im Mittelpunkt stehen zwei Hauptfiguren. Einerseits Isaro, die als kleines Mädchen aus Ruanda von einem französischen Ehepaar adoptiert wurde. Später als Studentin beginnt sie sich angesichts der Nachrichten aus ihrer Heimat zu fragen, was das eigentlich für ein Land ist, aus dem sie kommt.
Lange starrte sie auf den kleinen Radiowecker und ihr Blick schien auf einen Freund gerichtet, der sie auf die schändlichste Weise verraten hatte. Bis heute hatte sie es geschafft, sich vor dem einzigen Wort, das ihr unerträglich war, zu schützen, wann immer es ausgesprochen wurde. Dem Namen jenes Landes, in dem sie geboren war, und sie begriff nicht, warum sie versagt hatte. Sie schaltete das Gerät endlich aus und ging. Aber dieser Teil der Nachrichten, der sich eben auf sie gestürzt hatte wie ein Verbrecher auf sein Opfer, ließ sie nicht mehr los.
Andererseits ist da Nico, ein traumatisierter junger Mann schlichten Gemüts, der sich unter dem Eindruck der Gemetzel in eine Urwaldhöhle Ruandas flüchtet, mit Affen zusammenlebt und überdies stumm ist. Während Isaro verstehen will, was geschah, sucht Nico das Vergessen. Beider Erinnerung ist nur bruchstückhaft. Und so springt die Handlung in Gatorres Roman zeitlich vor und zurück und zwischen den ineinander verzahnten Versionen von Isaro und Nico hin und her. Albträume und Erinnerungsfetzen wuchern dazwischen, aber niemals fallen die Wörter Genozid, Ruanda, Hutu oder Tutsi. Doch selbstverständlich handelt das lärmende Schweigen vom Völkermord in Ruanda. Nur thematisiert der Autor nicht vorrangig das geschehene Grauen, sondern die mentalen Spuren, die psychischen Deformationen und Traumata, die dieser Genozid hinterließ. Das hat den Vorteil, dass die Lektüre nicht erschlägt, sondern Fragen aufwirft wie, was hätte eigentlich ich gemacht in einer solchen Situation? Die überlebenden Opfer leiden noch immer unter der vermeintlichen Schuld, überlebt zu haben. Und die Täter haben noch immer nicht mit ihrer Schuld zu leben und um Vergebung und um Strafe zu bitten gelernt. So leiden alle unter der Last ihrer gemeinsamen und doch so gegensätzlichen Geschichte, sind gebrandmarkt vom Verschweigen des Geschehenen und vor ihnen liegt, im Sinne des französischen Titels Le passé devant soi, die Bürde ihrer Vergangenheit. Gatorre hat seinem Roman Das lärmende Schweigen ein Motto vorangestellt. Es lautet: Was aber ist zu tun, wenn es ohne jeden Zweifel zu spät ist? Eine Antwort darauf gibt Gatorre nur indirekt. Die Hauptfiguren seines Romans ersticken, bildlich gesprochen, im Schweigen. Und sie thematisieren im Roman die Schwierigkeiten, die Möglichkeiten, die Grenzen und Bedingungen ihres Erzählens. So ist Gatore wohl der erste Autor, der nach dem Morden in Ruanda nicht nur begreifen will, was damals alles geschah und warum, sondern auch, wie es nachwirkt. Niemand kann dem Gewesenen, den Taten seiner Vergangenheit entkommen, spricht es als Fazit aus diesem Roman. Jeder muss sich seiner Verantwortung, Schuld und Strafe stellen. Und das meint dann auch der Originaltitel des Romans Das lärmende Schweigen, Du hast die Vergangenheit noch vor dir.
Manfred Leumeyer, herzlichen Dank für dieses spannende Feature. Wie sieht eigentlich das Zusammenleben in Ruanda heute aus?
Ja, das ist etwas problematisch, insofern als beispielsweise die Begriffe, in denen ich ja Bezug genommen habe, der Hutu und der Tutsi, heute nicht erwünscht sind. Das ist aber nun nicht Ausdruck einer Toleranz, sondern einfach um zu vermeiden, dass es dadurch zu Übergriffen kommen kann, bedeutet aber, dass es unterschwellig natürlich weiterhin fortbesteht. Und das ist für mich auch der Beweis dafür, dass es Literatur braucht. Denn gerade jetzt unter diesen Umständen ist es dann im Bereich der Fiktion noch möglich, Dinge zu besprechen, die im Alltag eben nicht thematisiert werden können.
Aber wie sieht das ganz konkret aus, wenn man die Begriffe, die Sie eben, also Hutu und Tutsi, wenn man die nicht verwenden darf? Jeder weiß doch wahrscheinlich, wer welcher Volksgruppe zugehört oder nicht.
Man ist dann leider sehr leicht versucht, sich an den Klischees wieder festzuhalten, so nach dem Motto, naja, wenn jetzt jemand groß und schlank ist, dann muss er wohl Tutsi sein. Wenn jemand eher kleiner ist und eine flachere Nase hat, dann muss er Hutu sein. Das heißt, es führt dann eigentlich dazu, dass derlei Stereotype noch reproduziert werden und fortbestehen.
Ist es denn so, dass das wirklich hilft, wenn man sozusagen die Stereotypen in der öffentlichen Diskussion vermeidet? Werden damit Konflikte aus dem Weg geräumt?
Ich glaube, es ist vor Ort in Ruanda ein Abschätzen. Ich gehe davon aus, dass man weiß, dass es nicht ideal ist, weil es ja Ausdruck ist eines nicht unverkrampften Sprechens miteinander. Es ist nach wie vor eine verspannte Situation, die die Atmosphäre des Alltags natürlich prägt. Ich glaube, die Befürchtung, dass durch diese Begriffe möglicherweise neue Auseinandersetzungen hervorgerufen werden, ist höher, sodass man hier das als das kleinere Übel betrachtet.
Warum erscheinen eigentlich die Romane der beiden Autoren Scholastic Mukasonga und Gilbert Gatore gerade jetzt, die beiden ruandischen Autoren? Warum gerade jetzt?
Dass diese beiden Bücher jetzt in Deutschland erscheinen, hat, glaube ich, mehr mit der deutschen Perspektive zu tun, dem Gedenken an den Völkermord in Ruanda vor 20 Jahren. Der Roman von Gatore ist in Frankreich ja schon 2008 erschienen, das Buch von Mukasonga 2012. Mukasonga wiederum beschäftigt sich eigentlich zeitlebens mit Ruanda. Als erstes Buch hat sie eine Autobiografie geschrieben, da geht es um die Jahre der Vertreibung. Dann hat sie zwei Erzählungsbände herausgegeben, alles leider auf Französisch, noch nicht ins Deutsche übersetzt. In den beiden Erzählungsbänden versammelt sie interessanterweise Mythen und mündliche Überlieferungen, also scheinbar literarische Stoffe, die wenig zu tun haben, aber im Hintergrund zeichnet sich dann doch die Geschichte Ruandas als immer problembeladen ab. Das Interessante am Roman von Gatore ist auch, dass er seither kein Buch mehr geschrieben hat, denn die Reaktionen auf sein Buch waren so, naja, so heftig, dass er sich etwas zurückgezogen hat und auch sich weigert, weiter über Ruanda schreiben zu wollen. Mhm. Also sein Verleger hätte gerne noch einen weiteren Roman über Ruanda von ihm und er sagt aber nein, damit ist gut. Er will da auch nicht festgelegt werden. Mhm.
Ja, Sie haben das ja erwähnt, auch in dem Feature, dieser Roman von Gilbert Gatore, Das lärmende Schweigen, ist ja aus einer Täterperspektive geschrieben. Besteht da nicht Gefahr, den Völkermord doch irgendwie entschuldigen zu wollen oder vielleicht auch nur sozusagen erklären zu wollen?
Die Gefahr besteht in gewisser Weise schon, aber man merkt auch, wie der Autor es vermag, einen auf die, naja, in die Irre zu führen. Denn bei der Lektüre, ich will jetzt nicht zu viel verraten, man versetzt sich zunächst unwissend in die Perspektive des Täters hinein. Die Figur wird einem sympathisch und wirft damit das Problem auf einen als Leser selbst zurück. Das heißt, ich denke, es führt nicht zu einer Entschuldigung,
auch nicht zu einer Erklärung, aber es verleitet zu weiteren Fragen. Und insofern finde ich das schon sehr gut. Wenn, dann sind beide Romane problematisch, denn auch der Roman von Scholastique Mukasonga schreibt einen gewissen, ja salopp gesprochen, so ein Verfolgtheitsmythos der Tutsi fort, wo man auch sagen kann, naja, ist das eigentlich so? Oder konstruiert man sich da auch eine bestimmte Attitüde zurecht? Also beide Romane verlangen im Grunde genommen nach einem Dialog miteinander.
Ja, und ist denn durch die beiden Romane jetzt in gewisser Weise auch ein Konsens hergestellt oder muss er noch im Gespräch, in der Rezeption, in der Aufarbeitung immer wieder neu erarbeitet werden? Wie sehen Sie das?
Es sind auf jeden Fall die Positionen klarer definiert, das auf jeden Fall. Ich denke, gesehen in der Entwicklung, der literaturgeschichtlichen Entwicklung, wenn man so will, des Projekts Schreiben wieder das Vergessen als Pflicht zur Erinnerung, sieht man, dass man den Stoff literarisch schon deutlich besser fassen kann als Ende der 90er Jahre, wo man nur im Schweigen erstarrte und merkte, dass die Wörter nicht ausreichen. Jetzt ist man ein Stück weiter gekommen, wo man merkt, aha, man kann bestimmte Themen durchaus ansprechen, wenn noch nicht zufriedenstellend. Das heißt, ein abschließender Roman, ein abschließendes Buch ist damit natürlich noch nicht geschrieben, aber es ist ein deutliches Stück Gemeinsamkeit hergestellt worden.
Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum dieser Krieg, dieses schreckliche Gemetzel eigentlich, soweit ich das sehe, von deutschsprachigen Autoren außer von Hans-Christoph Buch gar nicht erörtert worden ist?
Da habe ich leider keine Erklärung und es wundert mich auch. Es gibt eben noch ein Buch von Lukas Bärfuß aus der Schweiz und man ist ja permanent immer versucht, auch Schieberger Tore macht es in seinem Roman ja auch, auf den Holocaust in Deutschland zu verweisen und hier einen Bogen zu schlagen. Also denke ich eigentlich, dass es hierfür Interesse geben müsste. Warum das nicht erfolgt, ich weiß es nicht, leider.
Vielleicht an der doch eurozentristischen Weltsicht der bundesrepublikanischen Autoren.
Möglicherweise, ja.
Ja, wie konnte es denn eigentlich in Ruanda immer wieder zu diesen Übergriffen kommen?
Ich denke, das hat sehr viel mit Legenden und Mythen zu tun. Nun kann man natürlich sagen, dass in der Kolonialzeit so dieses europäische Raster der rassischen Trennung über die Völker in Ruanda gelegt wurde. Klar, es gab auch einen zunächst politisch motivierten Putsch der Hutu gegen die Tutsi-Monarchie, wie es in jenen Jahren um die 60er herum viele Putsche gab in afrikanischen Ländern. Was daraus wurde, war dann ein ethnischer Konflikt und der basiert dann sehr viel auf so Klischees und Stereotypen, wo ich denke, einerseits mag sein, dass eine gewisse Unterlegenheitsattitüde auf Seiten der Hutu oder eine Überlegenheit, also man ist dann natürlich, es läuft da Gefahr, sehr zu pauschalisieren. Aber diese mentalen Strukturen sind es, die meines Erachtens immer wieder die Rechtfertigung dafür geben, dass man sich zu Übergriffen berechtigt sieht.
Afrika ist ja Ihr Spezialgebiet, das Sie immer wieder auch in vielen Büchern, in Aufsätzen, auch in Sendungen und so weiter thematisieren und uns vorstellen. Waren Sie selber in Ruanda?
In Ruanda leider nicht. Das heißt, mein Wissen beziehe ich auch nur aus einer Vielzahl von Literatur. Es gibt ja unglaublich viele Sachbücher zu dem Thema, was auch zeigt, wie wichtig es ist, dass es auch fiktionalisiert wird. Und diese Lektüre ist schwierig genug.
Ja, herzlichen Dank, Manfred Leumeyer, für diese ergänzenden Informationen zu Ihrem spannenden Feature. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Schock.